Willkommen, sagt Thomas Prinzler. Ich bin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin-Schöneweide bei Volker Quaschning. Er ist dort Professor für regenerative Energiesysteme, sprich, er ist Spezialist für die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien. Und das ist das Thema jetzt. Nach Fukushima gibt es auch bei uns ein neues Nachdenken über die Nutzung der Atomenergie. Die Regierung hat ein dreimonatiges Moratorium zur Überprüfung beschlossen. Die Ernsthaftigkeit wird bezweifelt, auch durch Äußerungen von Wirtschaftsminister Brüderle, der das Moratorium als den heutigen Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg geschuldet sah. Herr Quaschning, und wie sehen Sie es?
Ja, ich bin da auch sehr skeptisch, dass hier hinten dran was kommt. Die Frage ist ja immer, was ist für ein Energiekonzept? Gibt es überhaupt ein Energiekonzept? Und das Energiekonzept der Bundesregierung sah bis jetzt vor, dass wir bis zum Jahr eventuell 2040 noch die Kernenergie gebraucht und darauf gesetzt haben. Und die Bausteine, die fehlen, die man braucht für ein Umsteigen der Energieversorgung, die werden jetzt auch nicht wirklich diskutiert. Man redet sehr diffus, man sollte ein bisschen was tun, ein bisschen schneller umsteigen. Aber jetzt muss man natürlich auch konkret die Maßnahmen dazu treffen. Und da fehlen mir momentan die Sachen. Und ich bin auch ein bisschen skeptisch, dass in 3 Monaten die entsprechenden Maßnahmen dann wirklich sehr schnell getroffen und umgesetzt werden.
Deutsche Atomkraftwerke sind sicher, hieß es lange. Sie sind moderner, haben höhere Sicherheitsstandards und vor allem sei die Wahrscheinlichkeit von Erdbeben und Tsunamis hierzulande sehr gering. Daher sei die längere Laufzeit der AKWs zu rechtfertigen. Wir alle zweifeln mittlerweile daran, Sie schon länger.
Ja, man hat ja immer Argumente, die man hervorbringt, um sich sicher zu wiegen. Nicht nach Tschernobyl hieß es immer, wir haben in Deutschland ja keine russische Technik, das kann hier nicht passieren. Jetzt haben wir Japan gehabt, da haben wir die Technik ist dann identisch, kann man nicht mehr sagen, also wir haben eine andere Technik, die sicher ist. Also ist das Argument, das jetzt wieder kommt, in Deutschland gibt es keine Tsunamis. Aber es kann natürlich noch andere Katastrophen geben und da steckt man nicht drin. Kernkraftwerke sind nicht sicherheitstechnisch so, dass sie einen Notfall verkraften. Das sehen wir jetzt ja gerade in Japan. Das heißt, wenn ein Unfall passiert, das kann ein Anschlag, ein terroristischer sein, ein Flugzeugabsturz, ganz banal ein Meteoriteneinschlag, genauso wahrscheinlich wie ein 15 Meter hoher Tsunami in Japan. Aber das alles kann passieren und dann haben wir hier in Deutschland die gleichen Probleme wie in Japan und das sollten wir nicht riskieren, weil wir ja andere Möglichkeiten haben, unsere Energieversorgung sicherzustellen.
Und außerdem sind wir überhaupt nicht versichert.
Das ist vollkommen klar. Das ist die andere Sache, ist den meisten Leuten gar nicht bewusst. Schauen Sie mal zu Hause spaßeshalber an das Kleingedruckte Ihrer Automobilversicherung oder der Wohngebäudeversicherung. Da finden Sie überall einen Ausschlusspassus. Also nicht versichert ist das Auto oder Ihr Haus gegen Unfälle von Kernreaktoren. Das heißt, wenn irgendetwas passiert, dann ist die Frage, wer haftet dafür? Gesetzlich ist festgelegt, dass die Haftung der Atomkraftwerksbetreiber gedeckelt ist. Die ist relativ gering. Die reicht wahrscheinlich gerade für den Katastrophenschutz. Und alle anderen Schäden, die werden umgewälzt auf die Bevölkerung. Das heißt, wir stehen mit unserem kompletten Privatvermögen für den Betreiber oder für den Betrieb von den Kernkraftwerken ein. Und das ist eine Sache, die man ja zumindest mal bedenklich halten kann.
Herr Quaschning, nun ist es ja so, dass Atomkraftwerke seit langem betrieben werden und sie werden auch mit Sicherheit weiter betrieben werden. Wenn Sie jetzt auch Argumente pro Atomkraft finden sollten, fällt Ihnen was ein?
Nicht wirklich, muss man sagen. Also wir haben ja lange Zeit diskutiert, dass wir die Kernenergie brauchen. Das war ja das Hauptargument, dass die Kernenergie billigen Strom liefern. Das war das zweite Argument. Ob wir so brauchen, sehen wir jetzt gerade. Bis vor 3 Wochen hieß es so, wir können gar kein Kernkraftwerk vom Netz nehmen, weil dann die Stromversorgung zusammenbricht. Jetzt haben wir gerade mal 8 Anlagen abgeschaltet. Ich habe momentan kein Problem, mein Licht anzuschalten nachts. Also es funktioniert ja hervorragend und wir haben jetzt hier durchgerechnet, dass es möglich ist, in 5 Jahren auch die restlichen Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen und durch regenerative Energien in Kombination mit Gaskraftwerken zu ersetzen. Das wird funktionieren und das können wir machen. Und auch die Mehr von dem billigen Atomstrom ist auch eine andere Sache. Wir haben hier keine Waffengleichheit bei den erneuerbaren Energien, bei den Alternativen und der Kernenergie. Die ganzen Risiken der Kernenergie sind ja rausgerechnet. Das heißt, die Frage, was kostet Atomstrom, müsste man mal jetzt in Japan an den Atomkraftwerkbetreiber stellen. Da kommen Sie auf exorbitante Summen, die jetzt die Kilowattstunde Atomstrom kostet, da ist Solarenergie ein Schnäppchen dagegen. Das heißt, wenn wir nicht mit wirklich gleichen Waffen und gleichen Bedingungen hier argumentieren, dann wird es natürlich schwierig, einen Vergleich zu machen. Aber mir fällt wirklich momentan nichts Positives für die Kernenergie.
Und was ist mit Klimaschutz? Also sowohl in den USA als auch in China wird Atomenergie als sozusagen erneuerbare, als klimaschützende Energiegewinnung angesehen.
Ja, das ist auch ein Argument, was man gerne vorschiebt. Ganz unbestritten, wenn Sie ein Atomkraftwerk betreiben, entsteht dabei relativ wenig CO2, viel weniger als bei Gas- oder Kohlekraftwerken. Das Problem ist, der Anteil der Kernenergie weltweit ist relativ gering. Wir reden weltweit von etwa 5% Kernenergieanteil am Gesamtenergieaufkommen. Und wenn wir Klimaschutz betreiben, müssen wir 80-90% CO2 einsparen. Wie wollen wir das mit 5% Kernenergie machen? Also da ist überhaupt keine realistische Option hier für Klimaschutz da. Und das bisschen Kernenergie, das haben wir momentan in Zuwachs in 2-3 Jahren an Steigerung von CO2. Das heißt, die Kernenergie hilft uns 1-2 Jahre über die Runden zu kommen und gar keinen wirklichen Beitrag zum Klimaschutz ist dabei.
Erneuerbare Energien sind augenblicklich bei 17% unserer Energieerzeugung. Die Atomkraft liegt, habe ich den Statistiken entnommen, immer noch bei 22%. Wenn das jetzt sozusagen abgeschaltet wird, der Rest ist Kohle und Gas, wenn das also jetzt abgeschaltet wird, sagt man nach Adam Ries, da entsteht eine Lücke, also wird es nicht gleich, aber bald dunkel und wir müssen Strom rationieren.
Na, momentan haben wir ja in Deutschland sogar mehr Kraftwerke, als wir brauchen. Wir haben ja die regenerativen Energien stark ausgebaut. Anfang der 90er Jahre hatten wir noch 3% regenerative Energien bei der Stromversorgung. Im letzten Jahr waren 17%. Das heißt, das ist ja alles dazugekommen an neuen Kraftwerken. Und wir haben alte Kraftwerke, die überschüssig im Prinzip sind. Das heißt, wir haben es ja auch gesehen, momentan 8 Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen, ist daher momentan überhaupt kein Problem. Für die weiteren Kernkraftwerke ist es sinnvoll, dass wir die nicht durch alte Dreckschleudern oder Kohlekraftwerke ersetzen und uns ein anderes Problem machen, dass wir dann wirklich hier eine sinnvolle Alternative aufbauen. Und wir sehen mit den Steigerungsraten, die wir im Bereich dem Zubau der erneuerbaren Energien haben, dass es gelingt, in 5 Jahren wirklich so viel aufzubauen, dass wir sukzessive die Kernkraftwerke bis dahin ersetzen können und sogar vermeiden können, neue Kohlekraftwerke in Betrieb nehmen zu müssen.
Dann also die Frage, wie und wo soll das, also das Produzieren erneuerbarer Energien passieren?
Okay, also die größten Bereiche, wo man etwas ausbauen kann, ist die Photovoltaik und die Windenergie. Das sind also werden die wesentlichen Säulen der zukünftigen Stromversorgung sein. Im Windenergiebereich haben wir recht viele Anlagen schon in Norddeutschland. Wenn wir nach Süddeutschland gucken, finden wir dort sehr wenige Anlagen. Baden-Württemberg und Bayern, die haben in den einstelligen Prozentbereich im Windstrombereich, während wenn wir in Norddeutschland fast die Hälfte schon teilweise an Windstrom im Netz haben. Brandenburg auch in der gleichen Größenordnung, aber in Süddeutschland ist überhaupt nichts im Netz, obwohl wir dort auch gute Erträge haben können. Das ist natürlich dann so eine regionale Sache. Das heißt, man muss hier erstmal ausbauen. Ein zweiter Punkt, der ist, wir haben bei den alten Standorten sehr viele kleine Windkraftanlagen, die teilweise schon 10 oder 20 Jahre alt sind. Diese Windkraftanlagen können wir durch neue Anlagen ersetzen. Und wenn wir jetzt an einem Standort, das nennt sich dann Repowering, die alten Anlagen abbauen, neue installieren, dann kann man die Stromerzeugung dort auch nochmal verdreifachen, ohne jetzt hier viele neue Windkraftanlagen aufbauen zu müssen. Und eine große Hoffnung bei der Windenergie ist auch Offshore, dass ich auf der offenen See dann Windkraftanlagen errichte. Und im Solarbereich werden wir die Dächer nutzen. Gehen Sie mal durch die Orte durch und schauen, wie viele Photovoltaikanlagen da sind. Es fällt schon mal eine auf, aber es fällt auch auf, dass wir noch viele, viele Dächer haben, wo was draufpasst. Und wir haben mal überschlagen, dass wir mit den Dächern allein in Deutschland rund 20% der Stromversorgung mit Solarstrom machen können.
Alles schön und gut, nur dann, die Diskussion hatten wir auch gerade, dann steigen natürlich die Strompreise exorbitant. Also ich werde als Verbraucher mehr zahlen müssen und da ist, glaube ich, die Bereitschaft nicht sonderlich groß.
Naja, das ist auch eine Sache, wir zahlen sowieso schon mehr. Wenn ich jetzt einfach mal in die Stromkosten reingucke, dann haben wir seit 1990 eine Strompreissteigerung um 11 Cent pro Kilowattstunde. Und jetzt schauen wir mal, das wird gerne den erneuerbaren Energien in die Schuhe geschoben. Die liegen mit rund 3 Cent momentan im Rennen. Das heißt, es gibt 8 Cent Preissteigerungen in den letzten 10 Jahren, die woanders herkommen. Das heißt, der Strom wird teurer so oder so, ob wir erneuerbare Energien zubauen oder nicht. Das ist vollkommen egal. Wir müssen damit rechnen, dass die Strompreise höher werden. Aber man darf nicht glauben, wenn wir jetzt auf herkömmliche Energieträger setzen, wie Kernenergie oder Kohle, dann bleibt der Strompreis stabil. Das haben wir ja die letzten 10 Jahre gesehen. 8 Cent Strompreissteigerung auch ohne den Ausbau der regenerativen Energien wäre so oder so da gewesen.
Wissenswerte heute mit Volker Quaschning, Professor für regenerative Energien. Sie kennen sicherlich den NIMBY-Effekt, not in my backyard. Windräder will keiner haben, die sind laut, verschandeln die Landschaft, killen Vögel, die Biogasanlagen stinken, Photovoltaikfelder verschandeln ebenfalls die Landschaft und niemand will natürlich Stromtrassen haben. Wie wollen Sie das Problem lösen?
Man muss schon auf die Leute eingehen. Es ist natürlich klar, dass man immer schimpft auf die Verhinderer von Stromtrassen. Aber wenn ich mir überlege, wenn ich ein Haus habe in der Landschaft und mir jemand da eine Hochspannungsleitung, die quer über meinen Hof zieht oder mein Haus und gut ziehen möchte, dann hätte ich da sicherlich auch ein Problem damit. Darauf muss man Rücksicht nehmen. Und man kann nicht immer auf alle Leute jetzt hier wirklich aufs letzte Detail in Rücksicht nehmen. Aber man kann schon versuchen, dass man einen Weg findet, der am wenigsten Schaden anrichtet. Und wenn Sie jetzt einfach mal gucken, im Braunkohlebergbau werden ja ganze Dörfer weggebaggert. Und da ist natürlich schon noch ein qualitativer Unterschied dazu, wenn ich jetzt hier eine Leitung ziehe. Man kann auch versuchen, die Zahl der Leitungen begrenzt zu halten und in Probleme, also in Gegenden, wo es problematisch ist, dann zum Beispiel auf Erdleitungen zu gehen, die Leitung also so zu installieren, dass sie nicht stören. Also da kann man schon einiges machen. Man muss es natürlich im Einzelfall wirklich machen und die Leute mit einbeziehen.
Sie haben nun so getan, als wenn all das schon fix und fertig in der Schublade und technisch einwandfrei da wäre. Sicherlich, es funktioniert, aber es gibt auch noch eine ganze Menge Forschungsbedarf, was die Leistungsfähigkeiten betrifft, was die Größe betrifft und ähnliche Dinge. Wo sehen Sie da den größten Forschungsbedarf, die größten Felder?
Also die Technologien sind vorhanden. Wir wissen, wie Windenergie, wie Photovoltaik funktioniert. Worum es bei der Forschung weitgehend geht, sind die Kosten. Das heißt, wir wollen ja eine Energieversorgung aufbauen, die langfristig gesehen preiswerter ist als die heutige Energieversorgung, also billiger ist als Kohle- und Atomenergie. Und dazu müssen wir natürlich die erneuerbaren Energien noch etwas preiswerter machen. Das heißt also, die Forschung wird als Aufgabe haben, die Anlagen so weiterzuentwickeln, dass wir für den gleichen Preis das Doppelte an Strom rausholen können. Und das gelingt ja auch sehr gut. Wir sehen das in der Photovoltaik, wo wir in den letzten Jahren ja sehr drastisch die Vergütung kürzen konnten, weil die Anlagen so viel besser geworden sind, dass wir mit wesentlich weniger Geld hinkommen, die Anlagen zu betreiben. Und das müssen wir fortsetzen. Dann gelingt es uns auch wirklich, eine bezahlbare Energieversorgung, die versorgungssicher ist, sicherzustellen. Und da sehe ich dann auch kein Problem.
Ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der aber immer wieder angeführt wird in dieser ganzen Energiediskussion, ist der, wir sollten und müssen Strom sparen. Ist aber nicht sonderlich sexy.
Ja, Stromsparen ist durchaus eine Sache, die lohnt sich. Das ist eine Sache, die den Leuten meistens nicht bewusst ist. Wir diskutieren über hohe Energiepreise und wir etwa ein Drittel, 20-30% des Stroms verschleudern wir in Deutschland, was eigentlich sinnlos ist. Das heißt, was habe ich davon, wenn jetzt mein Netzteil in der Steckdose steckt und ich das irgendwo hier betreibe und ein bisschen die Wand mitheize? Ich habe gar keinen großen Nutzen davon. Ich bezahle dafür aber relativ viel Geld. Wenn ich jetzt einfach mal monetär das angucke, dann ist das 20-30% der Stromrechnung schon relativ viel. Und da ist schon wichtig, weil der Umbau der Energieversorgung wird schon Geld kosten. Wir müssen ja neue Anlagen errichten. Langfristig gesehen werden die Preise nicht wesentlich teurer sein. Wir brauchen aber schon Geld für den Umbau. Und da können wir natürlich einiges einsparen. Und das, denke ich, ist schon eine relativ wichtige Sache. Es ist einfach sinnlos, Strom unnütz zu verschleudern, Geld dafür auszugeben, was dann an anderer Stelle fehlt. Ich würde eher das Gegen-Geld-Effekt dann sehen. Und das muss den Leuten auch irgendwo mal einleuchten, dass man hier sparen kann. Und wenn man einerseits über die Stromrechnung jammert und andererseits nicht sparen möchte, dann ist man auch nicht wirklich glaubwürdig.
Wie geht's eigentlich Desertec, Strom aus der Sahara, der sozusagen übers Mittelmeer bis hierher kommen soll?
Auch eine spannende Frage. Man sehen jetzt die politischen Veränderungen in Nordafrika. Beim Desertec war ja die Idee, in Nordafrika große Solarkraftwerke zu installieren und mit Leitungen hier nach Zentraleuropa zu transportieren. Das hat schon einen Charme, weil es wirtschaftlich, wenn man sich durchrechnet, eine interessante Alternative ist. Das Problem, was wir da haben, ist natürlich einerseits die politische Stabilität. Wie wir momentan sehen, ist die nicht wirklich in Nordafrika gegeben. Kann sich natürlich ändern. Aber solange das ist, müssen wir erstmal ohne diese Option planen. Und die andere Frage, die sich hier wieder stellt, sind die Leitungen. Also bei Leitungen ist der Widerstand in der Bevölkerung halt einfach sehr groß. Und da muss man sich überlegen, ob es gelingt, die Leitungskapazitäten zu bauen. Ansonsten kann man wahrscheinlich nur in kleinerem Maße auf diese Lösung zurückgreifen.
Herr Quasching, letzte Frage. Was glauben Sie, passiert jetzt? Was wird jetzt passieren? Wie geht's weiter? Was wird Politik oder was muss Politik machen? Was muss jeder Einzelne machen?
Ja, wichtig ist, dass die Bevölkerung das Thema und den Druck aufrechterhält. Ich habe ja auch bei dem Moratorium so ein bisschen das Gefühl, dass man darauf hofft, in 3 Monaten ist das alles wieder vergessen und wir können so weitermachen wie bisher. Und wenn die Bevölkerung einfach klar macht, dass es auch wahlentscheidend ist, dass wir hier einen Wechsel in der Energiepolitik machen, dann wird dieser Wechsel auch stattfinden und dann kann man ihn auch umsetzen.
Und was ist die Rolle der Wissenschaften? Was müssen Professoren wie Sie tun oder können tun?
Ja, wir sind ja in Wissenschaft und Ausbildung hier tätig. Das heißt ganz klar, wir brauchen hier neue Arbeitskräfte in dem Bereich. Wir haben in den letzten 15 bis 20 Jahren 350.000 Jobs im Bereich der regenerativen Energien geschaffen und die Branche sucht händeringend an Leute. Das heißt also Priorität 1 fast ist die Ausbildung, dass wir hier Ingenieure heranziehen, die diesen Umbau auch mitgestalten können. Hier muss ja enorm viel auch neu konstruiert, geplant, errichtet werden. Das heißt, wir brauchen das Personal, das Priorität Nummer 1 fast und Priorität Nummer 2, wie ich vorhin schon gesagt hatte, wir müssen die Technologien noch preiswerter machen, noch effizienter machen, sodass es gelingt, hier das Ganze noch kostengünstiger umzusetzen, als es heute schon wäre.
Es wird nicht dunkel ohne AKWs, sagt Volker Quaschning, der im Übrigen nicht nur gut reden, sondern auch gut schreiben kann. Er hat ein Buch veröffentlicht, Mülltrenner, Müsliesser und Klimaschützer, wir Deutschen und unsere Umwelt, heißt das neueste Sachbuch von ihm, erschienen im Karl-Hanser-Verlag München. Es kostet 14,90 €. Danke an Professor Quaschning für das Gespräch und danke für Ihr Interesse, sagt Thomas Prinzler.